Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 6. Januar, das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge, für die erste Folge des Jahres. Carbon und Laktat, der Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Liesart und bei mir sitzt der gut gelaunte Kollege Jan Grüneberg.
Moin.
Wir lachen ein bisschen, weil das hat tatsächlich ein bisschen gebraucht. Wir sind eingerostet, wir geben es zu. Es ist die erste Folge des Jahres und da hat es ein bisschen gedauert, bis man das Intro so einigermaßen unfallfrei über die Bühne gekriegt hat.
Ist nicht schlimm, Nils. Ist ja auch schon ein bisschen her, die letzte Folge.
Ganz genau. Wir grooven uns wieder ein und wir starten wieder rein. Draußen liegt Schnee, das ist sehr selten für Hamburg, das bedeutet aber, hier liegt quasi alles. Die Stadt wird sich selbst überlassen. Outdoor-Sport ist quasi nicht mehr möglich, aber wir können natürlich drüber reden, was so passiert ist. Und das wollen wir machen. Und bevor wir damit starten, haben wir einen Presenter.
Unser heutiger Partner ist Wahoo Fitness, vielen von euch bekannt durch die GPS-Bike-Computer oder das oder den Kicker Smart Trainer für das Rad. Jetzt bringt Wahoo das nächste große Ding fürs Indoor-Training und zwar das Kicker Run. Das ist ein smartes Laufband, das euer Training revolutioniert. Denn mit dem brandneuen Run-Free-Modus bestimmt ihr das Tempo ganz natürlich mit euren Schritten, ohne Knöpfe oder ohne Bedienung. Einfach laufen, so wie draußen, nur halt wetterunabhängig, bei dem Wetter gerade sehr von Vorteil. Zumindest wenn ihr hier im Norden seid oder im Süden. Ich glaube, es ist überall Schnee. Weiß es gar nicht.
Ja, keine Ahnung.
Alles Schnee.
Es ist alles zusammengebrochen, man kann gar nichts, man weiß es nicht mehr.
Die Infrastruktur ist alles zusammengebrochen. Deswegen das Kicker Run, also wie gesagt, wetterunabhängig und mit kompletter Integration in Plattformen wie Swift Run. Auch Steigungsänderungen simuliert das Laufband automatisch sogar negativ. Das heißt, du kannst sogar bergab laufen.
Oh ja, ich überlege gerade, wofür das. Ja klar, natürlich. Also das ist ja der alte Simon Müller Trick, ne? Wenn alle anderen sich bergauf abrackern, um quasi noch einen Platz gut zu machen, heißt es da immer Luft halten und dann bergab richtig durchstarten. So. Da macht man die Zeit gut.
Selbst Profis wie Lucy Charles Barkley oder die Marathon-Asse Esther und Henrik Pfeiffer setzen beim Intervalltraining schon lange auf das Kicker Run mit Tempi bis zu 2 Minuten 30 pro Kilometer. Und das Beste ist, wenn ihr euch jetzt einen Kicker Run bei ausgewählten Fachhändlern oder direkt auf wahoofitness.com bestellt, bekommt ihr mit dem Code Pfeiffer mit Doppel-F in der Mitte, sowie bei Esther und Henrik Pfeiffer, einen Kicker Headwind kostenlos dazu, also den smarten Ventilator, der sich nach Herzfrequenz oder Geschwindigkeit steuern lässt. Geliefert wird das Ganze mit dem White Glove Service, das heißt, das Team bringt euch das Laufband direkt ins Haus, baut alles auf, erklärt alles und nimmt die Verpackung wieder mit, komplett gratis. Alles weitere dazu findet ihr in den Shownotes.
Ja, Jan, jetzt geht's los. Das neue Jahr hat begonnen. Das Triathlon-Jahr fängt ja immer schon vorher an, ne? Ist ja so Saison.
Das läuft ja schon 2 Monate.
Das läuft schon längst und so weiter. Aber ich habe so festgestellt, das ist auch so ein bisschen Geplänkel bis dahin. Also man muss natürlich schon ein bisschen was machen, wenn man ernsthaft trainieren will. Weiß ich, dann seid ihr alle schon mittendrin und habt schon Tests gemacht und alles drum und dran. Aber ich glaube, ganz, ganz, ganz vielen, sagen wir mal so, der Hobby-Triathlet, so wie ich, und Hobby-Sportler, der fängt also wirklich, wirklich ernsthaft, wenn er nicht verletzt ist, dann jetzt geht's so langsam los, oder? Das ist so, wenn das Jahr des Wettkampfs da ist, dann wird's ernst.
Ist es so.
Finde also, ich. Dann kann man so, dann wird es einem ja auch immer deutlich. Man ist im selben Jahr, man sieht ja die Monate immer, wie lange ist es noch hin. Dann ist es, je nachdem wann und wo der Wettkampf stattfindet, ist natürlich bei dem einen oder anderen die Strecke noch ein bisschen länger oder kürzer. Aber ja, ich meine so, gerade im Triathlon ist ja wirklich die Saison echt überschaubar kurz. Wenn man nicht von den Profis ausgeht. Ja. Für die ist sie unüberschaubar lang, kann man fast sagen.
Ja, aber so bei einem Trainingseinstieg im November, Dezember, dann ist ja immer noch so ein bisschen wieder reinkommen, wieder ans Training gewöhnen nach der Offseason, die ersten Einheiten. Und es wird ja, du hast ja am Anfang noch keine Intensitäten oder so. Das wird ja erst, es kommt ja erst jetzt so langsam. Und ja. Erstmal wieder ein bisschen reinkommen und ja, du hast gesagt, die ersten Tests standen schon an, wahrscheinlich die es sehr ernst nehmen für die nächste Saison, da waren schon längst die Zonenbestimmungen etc., aber ich glaube für Hobby-Triathleten reicht auch der Januar.
Hört sich so blöd an, ne? Hobby-Triathleten ist ja für uns alle Hobby, wenn man damit kein Geld verdient, also von daher, aber ja, weiß ich auch nicht, wie man das sagen soll.
Wenn man das ein bisschen lockerer angeht.
Genau. Wenn man einfach, sagen wir, erlebnisorientiert, mehr Erlebnis als ergebnisorientiert unterwegs ist. Genau. Und ja, wir haben es gesagt, draußen liegt Schnee, also von Wettkämpfen, außer diesen den Indoor-Veranstaltungen, die es ja auch immer mehr gibt. Da werden wir auch bei der einen oder anderen vorbeischauen, aber das ist noch Zukunftsmusik. Ist natürlich die Saison noch weit weg. Davor kommen die Trainingslager und so weiter. Und so ähnlich geht es den Profis ja auch. Also wenn die mal ein bisschen durchatmen können, dann ja so diese Tage über Weihnachten, Silvester, da wo man dann sagt so, ja okay, die Saison war wirklich, wirklich, wirklich lang im letzten Jahr. Ja, kann man sagen, für den einen oder anderen, der noch in der WTCS unterwegs war, von Februar, wenn ich das richtig sehe, bis Dezember. Verrückt. Das ist ganz schön lang. Und da die ganze Zeit unterwegs zu sein, ich habe das vorhin bei Jonas Schomburg gesehen, da war das wirklich tatsächlich, ich habe mal so geguckt, ja, wer hat was gemacht dieses Jahr und so und so weiter. Und der war ja wirklich...
Also, der ist ja im März schon eingestiegen.
Ja, unfassbar lang unterwegs. Also das... da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu, war vielleicht für den einen oder anderen auch ein bisschen zu lange dann hinten raus, aber wir haben mal geguckt, so für uns war das jetzt auch so ein paar Tage, dass wir mal so ein bisschen Abstand auch gewonnen haben, vielleicht auch so ein bisschen, ne, mal das Telefon mal weggelegt und so und nicht immer direkt verfolgt, wer macht was und wer hat was gepostet und so, aber ja, dann nimmt man es dann doch irgendwie mal wieder in die Hand und dann ist schon das ein oder andere auch mal aufgeploppt, weil es sind viele, viele interessante Videos, Beiträge, Podcasts gewesen in den letzten Tagen, Instagram Reels und so weiter, wo man dann doch mal sehen konnte, wie reflektieren die Pros, so die Saison, was gibt's für neue Entwicklungen? Und bevor es jetzt losgeht, ja, mit den Verkündungen, wer startet wo und so weiter, da sind alle noch oder fast alle noch relativ zurückhaltend. Waren ein paar ganz interessante Videos dabei und wir haben gesagt, wir kuratieren das mal so, was uns quasi aufgefallen ist, so was uns so über den Weg gekommen ist und quatschen mal über das eine oder andere und wir gehen einfach mal ein paar Namen durch, würde ich vorschlagen. Und der erste, der uns gleich in den Kopf gekommen ist, wo wir gesagt haben, da müssen wir mal drüber reden, ist Lionel Sanders, weil ich weiß auch, wir haben immer so ein bisschen unterschiedliche Sichtweise auf den Mann. ich neige mal sehr schnell dazu, bei Lionel Sanders ihn sehr, sehr auf ein sehr hohes Podest zu stellen, weil ich finde seine sportliche Vita, wie soll man sagen?
Die kann sich sehen lassen.
Die kann sich sehen lassen und er verdient es quasi sozusagen auch so als der Athlet gesehen zu werden, der er ist, nämlich ein unfassbar erfolgreicher, der aber auch mal wieder so Dips hat in seiner Karriere.
Weil du gesagt hast, wir sind manchmal unterschiedlicher Meinung. Ich gebe dir da vollkommen recht. Also was seine Erfolge angeht und vor allem mental einfach dieses Kämpferische, da muss man ihn sich einfach als Vorbild nehmen. Ich glaube, was das Thema Training angeht, da sollte man ihn sich auf keinen Fall als Vorbild nehmen.
Ja,
deswegen ist es immer so ein zweischneidiges Schwert, aber was der Mann bisher geleistet hat, ist wirklich außergewöhnlich.
Und das ist ja immer die Frage, was kann man daraus ableiten dann für die Zukunft? Ne? Und das ist ja bei ihm eigentlich immer nur innerhalb einer Saison zu sehen, manchmal auch nur innerhalb einer halben Saison, weil dann wieder eine schwere Verletzung folgt und so weiter. Und so war es auch letztes Jahr. Da kam er aus einer ganz, ganz schweren Lage und hat dann Anfang des Jahres in Oceanside, wir erinnern uns noch, alle rasiert. Also es war wirklich ein überragender Auftritt, mit dem man so nicht mehr unbedingt gerechnet hat. Klar, es waren auch wieder Unwägbarkeiten dabei. Christian Blumenfeld hatte einen Platten und er hätte vielleicht auch gewonnen oder ziemlich sicher gewonnen, das Rennen, wenn er normal durchgekommen wäre. Das hat dann quasi der Rest der Saison von Christian Blumenfeld gezeigt. Aber riesiges Auftrumpfen von Lionel Sanders da zu Beginn der Saison. Und dann, wie gesagt, ganz, ganz, ganz lange nichts. Und warum reden wir darüber? Er hat sich jetzt wieder gemeldet. Er hat wieder ein Rennen gemacht. Nach sehr, sehr vielen Monaten Pause und hat jetzt quasi so verspätet so den Recap dazu geliefert. Und einer, der da genauso lange drauf gewartet hat wie ich, war Sam Long. Der hatte quasi unterkopiert und hat gesagt, das war es, auf was ich gewartet habe. Weil es wollten natürlich alle wissen, Sam Long hat das Rennen gewonnen. Lionel Sanders ist Zweiter geworden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und wie hat er es gesehen, sein Comeback? Und er war... Eigentlich fand er alles schlecht daran, außer dass er wieder Rennen gemacht hat. Weil so ist er dann halt auch. Er hat eigentlich gesagt, er will nie wieder an einem Rennen teilnehmen, wenn er nicht das Gefühl hat, dass er gewinnen kann. Und das hatte er auch hier nicht. Aber die Alternative wäre gewesen, das ins Land ziehen zu lassen. Das nächste mögliche Rennen wäre der 73 Pucon, der jetzt am kommenden Wochenende stattfindet. Aber der wäre sehr, sehr, sehr nah an der Geburt seines Kindes gewesen, was die ansteht. Und dann hat er gesagt, nee, das ist zu knapp. Und Oceanside, wo er wieder auftrumpfen will, das ist zu weit weg. Da wird die Strecke zu lang. Also muss ich irgendwas davor machen. Und dann hat er quasi gegen seine Überzeugung an dem Rennen teilgenommen, ist Zweiter geworden, hat sich den Knöchel verknackst und wieder verletzt und so weiter. Aber ich kann das nachvollziehen, dass er auch irgendwann diesen Drang wieder hat, zu sagen, ich muss auch mal wieder ein Rennen machen, ich bin Triathlon-Profi und wenn du keine Rennen machst, bist du kein Profi.
Ja, er hat es auch so ein bisschen als Rustbuster, hat das, glaube ich, bezeichnet, also als Rostlöser, also dass man einfach mal wieder rauskommt und ein Rennen macht, weil du hast gesagt, sein letztes Rennen war dann der 73 St. George, den er ja auch gewonnen hat noch im Mai und dann halt bis Dezember verletzungsbedingt kein Rennen machen können. Und das ist für einen Profi halt schon echt lang, ein halbes Jahr kein Rennen. Ich glaube, dann braucht man auch einfach mal für den Kopf auch irgendwann mal wieder so ein Erfolgserlebnis oder wenigstens mal wieder an der Startlinie stehen, dass man mal was anderes wieder spürt, auch so emotional als jeden Tag nur das gleiche Training, dass man da auch mal wieder ein bisschen aus sich raus muss und herausgefordert wird. Natürlich, er ist natürlich immer sehr, sehr kritisch mit sich selber und sehr, sehr hart und er hat ja auch nach dem Rennen gesagt, er ist einfach mental, ist er schwach momentan, weil er noch nie wieder in diese Ausnahmesituation von einem Rennen gekommen ist und das einfach auch diese Folge ist, der fehlenden harten Monate ohne irgendwelche Herausforderungen und halt ohne Wettkämpfe. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass er nicht zufrieden ist, aber ich glaube, er muss auch erstmal wieder, er weiß auch, dass er erstmal wieder auf dieses alte Level auch mental wieder zurück muss.
Ich finde es ja immer interessant zu gucken, was kann man für sich selber dabei ableiten. Wir sind natürlich keine Profis, aber wir machen den gleichen Sport und manchmal gibt es dann doch so Anhaltspunkte und ich fand einen ganz interessant, dass er gesagt hat, er weiß, dass er bei seinem ersten Rennen im Jahr immer Fehler macht. Also beim ersten Rennen der Saison, sagen wir jetzt mal so, vom Kalender weg. Und die will er natürlich nicht bei seinem ersten richtig wichtigen Rennen machen. Das wird dann Oceanside sein. Sondern er hat gesagt, er braucht quasi vorher eins zum Fehler machen, um das auch erledigt zu haben sozusagen.
Ja.
Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz, ganz coole Herangehensweise eigentlich auch so, als Age-Grouper, wenn man eben darüber nachdenkt, okay, man hat eine sehr lange Saison und das Highlight ist halt im Hochsommer. Und man muss ja vorher noch irgendwas machen und ich glaube, bei vielen ist so die Problematik, dass sie jedes Mal, wenn sie irgendwo an den Start gehen wollen und das dann tun, immer das Gefühl haben, sie müssen neuen PB aufstellen, neue Bestleistung abrufen, immer konkurrenzfähig sein und so weiter. Und ich finde so diese Herangehensweise eigentlich zu sagen, das ist ja ganz normal, dass man nicht immer in Topform sein kann. Das ist auch gesünder, es vielleicht nicht zu tun, wobei da kommen wir nachher auch nochmal drüber. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, da werden wir auch nochmal diskutieren. aber ich finde es ganz gut, diese Rangehensweise zu sagen, okay, es gibt ein erstes Rennen, da kann ich auch Fehler machen. Das ist vollkommen wurscht. So, ne? Die Ziele kommen noch, wo es dann gilt, abzurufen und keine Fehler zu machen. Also das habe ich so für mich mitgenommen. Ich kann das auch sehr, sehr gut nachvollziehen, dass er sagt, man muss auch mal wieder sich mal wieder fordern, um zu sehen, diese Angst zu verlieren, dass man den Biss verloren hätte, so ein Rennen durchzustehen und sich zu quälen ans Äußere. Ich glaube schon, dass das was ist, was man immer mal wieder braucht, damit man, wie hat Dan Lorang sich, glaube ich, neulich ausgedrückt, er hat gesagt, man muss komfortabel damit werden, unkomfortabel sich zu fühlen. Das fand ich einen schönen Satz.
Ja. Das ist ja, also Senna sagt ja auch irgendwie, man muss das trainieren oder diese Leidensfähigkeit, er hat einfach verlernt, leidensfähig zu sein. Also er muss sein Gehirn darauf trainieren, dass er wieder leidensfähiger wird.
Jammern auf hohem Niveau, würde ich sagen, bei Lionel Sanders, aber gut.
Ja. Wir alle kennen das Video, wo er auf der Rolle weint.
Ja, ja. Ich habe auch schon fast mal auf der Rolle geweint, aber vor Wut auf meinen Coach, weil er mir sowas zugemutet hat.
Na gut, das ist dann ein anderes Identitätsproblem.
Ja, das stimmt. Aber die große Frage, die ja im Raum steht, ist, schafft er es nochmal? Kommt er nochmal zurück? Ich fand, was ich bezeichnend fand, hat er gesagt, er ist umgeknickt im Rennen und hat sich echt hart den Knöchel nicht gebrochen, aber eben schmerzhaft verletzt. Und er hat sofort gesagt, wenn er den gebrochen hätte, hätte er gesagt, wäre es Karriereende gewesen. Dann hätte er gesagt, okay, das war's. Kein Bock mehr, nochmal irgendwie so lange da durchzuziehen und zu hoffen, dass das irgendwie vernünftig wieder zusammenwächst. Wäre nicht sein Ding gewesen,
Er ist ja dann auch 8 Kilometer damit gelaufen.
Ja.
Also.
Ja, gut. Das kickt dann vielleicht auch das Adrenalin.
So viel
und
zur
so weiter.
Leidensfähigkeit.
Aber ich, da habe ich mich gefragt, und auch im Zusammenhang mit dessen, es steht jetzt halt wieder eine Saison an. Wir hatten es eingangs, letztes Jahr hat er alle überrascht mit seiner Leistungsfähigkeit bei diesen mega stark besetzten Rennen in Oceanside. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, wenn jetzt so die ersten Gedanken ans Karriereende durch den Kopf wuseln, schafft er das nochmal? Kommt er dann nochmal ran? Kann er sich tatsächlich nochmal wieder in die Form bringen? Das ist ihm ja schon so oft gelungen, dass er eben nicht nur konkurrenzfähig ist, sondern dass er halt an den Start geht, das Gefühl hat, er kann da gewinnen und das dann eben auch umsetzt.
Also ich glaube tatsächlich, dass dieses Jahr das letzte Karrierejahr von ihm sein könnte, weil ich glaube, er will einfach nochmal ein gutes Ergebnis beim Ironman Hawaii haben. Ich glaube, das ist ihm sehr wichtig und du hast es gerade angesprochen, er erwartet die Geburt seines zweiten Kindes Ende Januar und ich glaube, dann ist auch irgendwann mal Feierabend. Tatsächlich. Also wenn, er macht jetzt seit 12 Jahren Triathlon als Profi, ist er auch nicht mehr, ich sag mal, in Anführungsstrichen der Jüngste, 37.
Aber auch noch nicht der Älteste. Es ist
ja, auch noch nicht der Älteste, ja. Aber auch so in, so, ja, so in dem Namen wie Patrick Lange, ne? Irgendwie so Ende 30.
Ja, aber weißt ja, das magische Jahr. Wenn man 38 ist, dann kommt der Titel auf Hawaii.
Also, wie gesagt, noch ein gutes Rennen auf Hawaii.
Und das ging Jan Frodeno so, das ging, glaube ich, Anne Haug so, ne? Und das ging Patrick Lange auch so.
Also, wenn Lionel Sanders in diesem Jahr Ironman-Weltmeister wird, dann beendet er seine Karriere.
Das sehe ich jetzt schon. Das könnte sein, ja. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich finde also gerade dann zum Saisonstart ist das natürlich immer, wie gesagt, wir kennen den Kalender noch nicht, aber ich glaube, Oceanside ist, glaube ich, bei ihm immer gebucht.
Ja.
Und das hat er ja auch schon so fallen lassen. Von daher freue ich mich, ihn da wieder zu sehen. Und damit sind wir vielleicht bei anderen Namen, gegen die ja da sämtliche angetreten ist. Die Norweger, der Norwegian Hype Train, oft drüber gesprochen und so weiter. Die haben kurz vor Jahreswechsel noch quasi mal so Tabula Rasa gemacht in ihrem Podcast. Also zumindest Gustav Iden und Christian Blumenfeld haben wirklich nochmal die ganze Saison sich nochmal vorgenommen, haben nochmal evaluiert sozusagen, ne? Was war gut, was war nicht so gut, was wollen wir anders machen. Und da fand ich, waren sehr, sehr interessante Aussagen dabei. Also beide interessanterweise haben die Saison, wenn sie raten sollten, von 1 bis 10. Und das Interessante bei diesen Bewertungen ist ja immer, man darf die 7 nicht nehmen, weil die 7 ist immer so die leichte, ne, wenn es nicht alles perfekt gelaufen ist und man sagt, oh, 10 von 10, dann wird es schnell mal eine 7. Aber wenn du die 7 nicht nehmen darfst, dann musst du dich entscheiden.
Darf ich raten?
Ja, hau mal raus.
Christian Blumenfeld hat die 4 genommen.
Nee, hätte er fast gemacht, aber dafür waren dann doch zu viele Siege dabei. Ja, interessanterweise. Also Christian Blumenfeld hat die 6 genommen, weil er gesagt hat...
Ja, ich wollte erst 6 sagen, tatsächlich.
Es gab zu viele Siege, um die Saison komplett als Fiasko darstellen zu können. Aber er ist knallhart mit sich ins Gericht gegangen und hat gesagt, ja, aber ganz ehrlich, die wichtigen Rennen habe ich halt verkackt. Ja. So, ne? Da, wo ich eigentlich am besten sein wollte, war ich es nicht. Und deswegen war nicht mehr als eine 6 drin. Und bei Gustav Iden war es die gleiche Note. Er hat sich auch eine 6 gegeben. Ich glaube, also der hat auch sehr lange mit sich gehadert. Er hätte sich tatsächlich am liebsten die 7 gegeben. So, ne?
Ich hätte
also,
jetzt 8 gesagt, tatsächlich.
Nee, 8 dafür war es zu viel. Dafür waren ihm zu viele Rennen am Anfang der Saison nicht gut genug. Ja. Ne? Wo er gesagt hat, also gut gestartet in Oceanside ja auch, ne? Mit Podium
Texas,
nach ganz langer Zeit.
Ja.
Texas okay, aber mit so Reifenpannen auch. Und dann, ich glaube, Aix-en-Provence ging, glaube ich, richtig in die Hose für ihn, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und auch Frankfurt war dann schon wieder, da ging es dann so langsam los, dass er wieder so in die Richtung kam. Aber da hat er dann neidisch nach vorne geguckt, dass die anderen schon weiter waren. Und richtig, richtig gut fand er sich dann tatsächlich in Nizza, wo er gesagt hat, so da war es dann halt richtig stark. Und dann Marbella war wieder richtig,
ja,
richtig, richtig,
richtig scheiße.
Schlecht. Ja, genau. So. Und das ist so für mich die erste Frage, die ich mich da gestellt habe, ist das quasi so die Hürde, an der die Norweger am Ende gescheitert sind, an der Länge der Saison gescheitert, also quasi das eine Ding, was sie zu Fall gebracht hat, wo man sagt, okay, das war selbst für die Norweger zu lang?
Das kann sein. Also es war ja auch die erste Saison, wo sie sich selber trainiert haben oder wo Christian Blumenfeld alle trainiert hat, je nachdem, wie man das sieht. Und ich glaube auch, dass ja, dass da erstmal auch dann irgendwie so eine Balance gefunden werden muss im Training. Und auch im vergangenen Jahr war die Saison von den Norwegern ja auch nicht so mega lang. Da sind sie ja auch erst im Mai eingestiegen. Zumindest Gustav Iden, der ist ja beim 73 Mallorca gestartet. Ich weiß gar nicht, wie Blumenfeld das gemacht hat. Und dieses Jahr sind ja alle schon im April gestartet in Oceanside. Und haben alle bis zur 73 WM noch durchgezogen. Und ich glaube, ja, dann war es vielleicht auch so vom dass der Erfahrungswert vielleicht noch nicht da war und dass es dann wirklich ein bisschen zu lang wurde, weil alle drei ja auch, okay, Christian Blumenfeld wäre fast 73 Weltmeister geworden, aber ansonsten Stornes ist auch noch aufs Podium gekommen, ja, aber um den Titel.
Ja, also, die Ansprüche steigen natürlich.
Die Ansprüche steigen dann irgendwann. Ich glaube, dass man dann auch nochmal so härter mit sich ins Gericht geht, obwohl die Endergebnisse dann jetzt außer der 36. Platz von Gustav Iden bei der 73 WM, dass es noch für Außenstehende annehmbar ist, für einen selber dann vielleicht nicht mehr.
Ja, genau. Und das ist halt das, auch wo sie angesetzt haben, so was will man fürs nächste Jahr anders machen. Fand ich dann auch interessant, dass es gar nicht so konkrete Punkte gab, wo sie jetzt gesagt hätten, irgendwie so, ja, das haben wir gelernt, das müssen wir anders machen, Trainingsinhalte und so weiter. Mhm. So ein bisschen haben sie gesagt, bei Christian Blumenfeld hat so gesagt, er war zur Jahresmitte, war er, wenn er seine Kilometerzeiten bei den richtig schnellen Einheiten genommen hat, war er eigentlich in Anführungszeichen zu schnell. Also er war schneller als in seiner Olympia-Vorbereitung und eigentlich mit einem ganz anderen Ziel. Und ja, er hat gesagt,
ich wollte gerade sagen, das hört sich nicht gut
an. Nee, das spricht eigentlich dafür, dass er gesagt hätte, da hätten die Intervalle eigentlich ein bisschen länger werden müssen, so, ne? Ja. Um quasi so, das ist das Einzige, was er angesetzt hat. Und Gustav Iden hat halt gesagt, für ihn war es eher so ein Motivationsding, sich über diesen ganzen langen Zeitraum so richtig, richtig reinzuknien. Und er hat quasi dann erst vor Nizza gemerkt, dass wenn man es richtig macht und mental voll da ist und es keine Ablenkungen mehr gibt, dass er erst dann quasi so in diese Position gekommen ist, das Training zu genießen. Wenn man so will. Also so hart, wie es dann auch immer ist. Und das haben sie gesagt, das war das mit das Wichtigste, was sie gelernt haben das Jahr, dass das Training das Highlight des Tages sein muss. Und das fand ich einen sehr schönen Tag. Habe ich drüber nachgedacht. Meine erste Reaktion war so, ja, das kannst du auch nur sagen, wenn du Profi bist. So, ne? Aber eigentlich ist das auch wieder was man als Age-Grouper mitnehmen kann, dass man sagen kann, nee, man muss eigentlich gucken, dass die Trainingseinheit dahingehend, dass man das gerne macht, so, ne? Und dass das nicht noch irgendwie, ich glaube, das kennen viele, die hier zuhören, und ich kenne das von mir zumindest auch. Manchmal muss das Training halt auch nur noch irgendwie reingewirkt werden in den Tag, weil einfach zu viel andere Sachen auch vielleicht unvorhergesehen dazwischen gekommen sind und so weiter. Aber man muss dann trotzdem, glaube ich, das ist das, was man sich vielleicht daran mitnehmen kann. Man muss das Bewusstsein an diese Einheit, steuert man ja auch so ein bisschen selbst, wie man dann daran geht. Und selbst wenn der Output vielleicht nicht so sein kann, ne, weil man zu gestresst war und schon zu kaputt ist oder so, kann es ja aber trotzdem noch die schöne Ablenkung des Tages werden. So, ne? Und dann, das fand ich sehr bemerkenswert, dass sie gesagt haben, muss quasi für die ganze Saison das Ziel sein. Ja. So. Und mag man sich gar nicht ausmalen, wo das dann hinführt.
Ich glaube, bei Gustav Iden war das aber auch, dass es erst so spät im Jahr der Fall war, einfach noch der Trainingsrückstand, den er Anfang des Jahres hatte und dass er erstmal wieder auf dieses Niveau kommen musste von Kasper und Christian, da wieder auch mit denen richtig mittrainieren zu können und dann ja auch bei einigen Einheiten sogar vorne wegzulaufen. Ich glaube, dass er erstmal wieder auf dieses Niveau hinkommen musste, dass er auch wieder mental so frisch ist, dass er weiß, okay, ich habe wirklich die Chance, die jetzt zu schlagen. Weil er wusste auch vorher, auch mit seinen Leistungen vorher beim Ironman Texas zum Beispiel oder beim 73 Aix-en-Provence, dass er einfach da noch zu weit weg war, als dass er das hätte genießen können, Profisportler zu sein. Weil es dann einfach an den eigenen Ansprüchen scheitert.
Ja, und mal ein bisschen an der Geduld vielleicht auch, ne, die man dann am Ende haben muss, um wieder reinzukommen und dann wirklich das konkret zu machen. Interessant fand ich auch, da hat sich fast so quasi so eine kleine Diskussion entwickelt, oder man könnte argumentieren bei Blumenfeld, so ähnlich haben wir es ja vorhin anklingen lassen, auch, dass er vielleicht zu früh zu fit war. Und da hat Gustav Iden energisch widersprochen und dann hat gesagt, man kann nicht das ist aus seiner Sicht Quatsch, denn er hat gesagt, es ist nie ein gutes Zeichen, wenn man früh im Jahr tapern muss auf irgendwas, also das sollte nicht der Fall sein, aber wenn man nur fit ist und fit in ein Rennen geht, sozusagen ist das immer gut, fit zu sein, weil man auf diese Fitness aufbauen kann. Hatte was Logisches für mich, zu sagen, irgendwie so, es ist immer gut, zu jedem Zeitpunkt des Jahres mega fit zu sein, weil man von da aus weitergehen kann, sozusagen.
Ja, ist ja auch die Frage dann, mit welcher Periodisierung sie dann arbeiten, ob das jetzt Blockperiodisierung ist oder aber das ist ja, also das geht jetzt zu weit in die Trainingswissenschaften rein, aber vor allem ja bei der Kurzdistanz ist es ja schon sinnvoller, über das ganze Jahr also wirklich in so Blöcken zu arbeiten und dann, weil die Kurzdistanz, du hast es ja auch angesprochen, ist einfach mega lang auch geworden, von März Abu Dhabi bis zum Grand Final jetzt in Wollongong, das war ja auch relativ spät, yeah, dass man da einfach zu jedem Zeitpunkt der Saison immer die Möglichkeit hat, ein Rennen zu machen und nicht gerade in so einem Block ist, wo man nur Grundlagenarbeit macht, weil dann hast du bei der Kurzdistanz nichts verloren. Und die Rennen werden halt immer schneller, vor allem jetzt auf der Mitteldistanz, Langdistanz auch, aber ich glaube, es ist von Vorteil, wenn man dann auch immer die Möglichkeit hat, ein Rennen zu machen, weil dann scheitert es vielleicht doch mal irgendwo an einem Platten, den man nicht geflickt kriegt oder was weiß ich, oder man muss aussteigen und dann ist nur noch ein Rennen, wo man noch einen Slot holen kann zum Beispiel und dann muss man da einfach noch mitmachen.
Ja. Ja, das ist sowieso ein Druck, den ich mir gar nicht ausmalen kann, dieses einen Plan aufzustellen, quasi abliefern zu müssen, weil man viel Geld investiert hat in Reisen und so weiter, um eine Quali zu holen, und wenn das dann schief geht und quasi das ganze Kartenhaus so in sich zusammenfällt und man völlig umplanen muss, das stelle ich mir extrem schwierig vor. Interessant war, dass wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass die meisten Profis sich ja noch nicht so wahnsinnig geäußert haben, wo sie jetzt konkret an den Start gehen wollen. Das haben sie auch so ein bisschen weggeflaxt, irgendwie hat sie gesagt, weil das sind so Manager-Sachen, haben sie gesagt. Die sagen uns immer, wir dürfen nicht sagen, wo wir an den Start gehen, aber irgendwie so richtig verstehen, warum tun wir das eigentlich nicht. Und sie haben dann ganz interessant, weil sie das ja auch schon eigentlich gleich nach den WMs rausgehauen haben, was sie machen wollen, haben wir gesagt, es geht los Anfang März und es endet Ende April quasi, die erste Rennphase, und in diese Phase wollen sie quasi alles reinpacken, was irgendwie mit Qualifikation zu tun hat. Dann werden sie lange, glaube ich, nicht zu sehen sein, und um dann eben bei den Weltmeisterschaften wieder aufzutrumpfen. Finde ich ja fast ein bisschen schade, muss ich sagen.
Und Frankfurt, das hat Kasper Sonnes ja schon gespoilert, dass sie in Frankfurt an den Start gehen werden.
Ja, das ist dann vielleicht so schon ja, das werden wir dann sehen, ne? Ob das tatsächlich auch passiert. Aber ich meine, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, 7. März ist der Ironman New Zealand, ne? Ironman Pro Series, da geht's los. Und ich freue mich extrem schon auf dieses Rennen, weil da werden natürlich ganz, ganz, ganz viele hingucken und werden sagen so, ja, eine frühe Quali, das wäre gut. Aber wenn da schon drei Norweger hinfahren, um die frühe Quali zu holen, dann wird das ganz schön eng.
Vor allem, weil das ja auch immer so Rennen waren, der Ironman New Zealand und der Ironman Western Australia, wo ja dann immer nur so lokale Athleten ja auch am Start waren und wo dann auch mal vielleicht ein australischer Athlet aus der dritten oder vierten Reihe eine Chance hatte, sich zu qualifizieren. Wenn die drei da hinfahren, dann hast du halt Glück, wenn du überhaupt noch einen Slot kriegst.
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass das sehr viele machen werden. Also das ist einfach eine sehr frühe Gelegenheit, Punkte zu sammeln, ne, die erste Langdistanz reinzukriegen, sag ich mal. Aber klar ist auch, wenn man darf, muss man schon dann auch seinen ersten richtigen Schwerpunkt legen, wenn man sich mit denen anlegen will, glaube ich. Ne? Also da wird es schon haarig. Ja, und was kommt dann? Dann kommt der Ironman 73 Geelong Mitte März. Dann kommt Oceanside und dann kommt Texas Ende April. Also damit hat man quasi ja diese Rennen schon, schon mehr oder weniger voll.
Und dann besteht auch nicht mehr das Muss, dass man den Ironman Frankfurt machen darf, soll, kann. Ja.
Da bin ich auch tatsächlich wirklich gespannt, was das für die Sommerrennen bedeutet, denn wir haben ja die 73 WM jetzt wieder im Gegensatz zu den anderen Jahren vor der WM auf Hawaii. Also da ist dann halt, sind dann nur 4 Wochen dann dazwischen. Aber wenn man die halt mitnehmen will, und das muss man eigentlich, wenn man auch die Pro Series im Blick hat, dann wird das alles ein bisschen anders, auch mit den Trainingslagern und so. Da haben sich auch drüber ausgelassen. Das wird noch so ein bisschen tricky, weil du kannst ja nicht dann wieder weit um die Welt reisen und so weiter. Wird schon interessant. Also ich glaube, es hat Potenzial, dass es eine ganz andere Saison wird als dieses Jahr.
Neues immer besser.
Zukunft ist für alle gut. Was mich beruhigt hat an der Sache ist, Gustav Iden hat gesagt, er hat jetzt seine erste Radeinheit, nachdem er 3 Wochen sein Rad nicht angeguckt hat. Und die hat er ganz entspannt mit 150 Watt durchgezogen. Da habe ich gesagt, alles klar, Gustav, wir verstehen uns. So kann man Rad fahren. Wunderbar. Also fand ich gut. Fast auch ein bisschen erstaunlich, aber hat er gesagt, ja. Das musste sein. Alles andere hat sich noch nicht gut angefühlt.
Manchmal laufen dir auch die entspannten Läufe in 5er oder 6er Pace. Also, warum nicht?
Ja. Also ich bin wirklich, wirklich extrem gespannt, wie das weitergeht. Man kann sich gar nicht, nachdem Christian Blumfeld ja letztes Jahr schon das Jahr der Revenge ausgerufen hat, weiß man gar nicht, was da dieses Jahr abgeht unter den dreien. Der will ja auch einen Titel. Oder 2. Eigentlich will er 2, wenn er ehrlich ist.
Revenge 2.0.
Ja. Und dann reden die anderen, aber es wird richtig gut. Also über Kasper Saunders kann man noch nichts weiter sagen, außer dass er den beiden gezeigt hat, wie man ja richtig aufbaut sozusagen. Und bei Gustav Iden bin ich nach wie vor dann jetzt auch richtig gespannt, wie er wirklich jetzt eine Saison, in der ja von diesem Niveau, von dem er auch geredet hat, ne, von dem man immer weiter aufbauen kann, wieder vernünftig reinstartet und so weiter, was das dann bedeutet, auch für den Konkurrenzkampf unter den dreien und ja, wer da noch so mitmischen will am Ende. Das wird spannend.
Ich habe jetzt schon Bock.
Ich auch. Extrem sogar. Wer kann da mitmischen? Vielleicht machen wir nachher nochmal so einen Block gesondert zu den deutschen Kandidaten. Da gibt es ja doch den einen oder anderen, der Weltmeister werden will. Ein anderer, der es schon war, ist Sam Laidlow, der sich quasi mit einer sehr, sehr langen Doku zurückgemeldet hat, wo er auf Nizza zurückschaut. Und so eine sehr aufgeteilte Saison hat, glaube ich, was so Emotionalität anging. Und dann eben auch, ja, diese letzte Chance, nochmal Weltmeister zu werden in seinem Heimatland, davonziehen lassen musste aufgrund von gesundheitlicher Probleme und dann trotzdem es ja immer noch auf den 5. Platz geschafft hat. Und ich hätte jetzt so, nachdem wie das Jahr gelaufen ist, auch bevor ich jetzt das dann gesehen habe, gedacht, hat er doch echt noch richtig viel rausgeholt irgendwie, ne? Mit Rot, da dann noch richtig gut performt und dann, ja, immerhin da auch ja noch lange konkurrenzfähig gewesen und sieht er ganz, ganz anders. Er hat gesagt, der 5. Platz von Nizza hat mehr geschmerzt als der 18. Platz auf Hawaii. Das finde ich schon eine krasse Aussage, weil er gesagt hat, er würde heute immer noch sagen, auf Hawaii sind halt ein paar Sachen schief gelaufen, aber er hätte das Rennen eigentlich gewinnen müssen. So, das wird er immer noch so sehen, deswegen kann er das abhaken. Jetzt diesen Platz von Nizza, da muss er sich fragen, wie kann ich mit denen, die da vor mir waren und mit mehreren Minuten Abstand vor mir waren, wie kann ich denen beikommen? So, und dass ihm das mehr zu denken gibt als Hawaii, konnte ich so abhaken, alles klar, Haken dran. Das hier hat eine andere Qualität. Das fand ich sehr, sehr interessant.
Ja, finde ich auch krass, die Aussage. Also hätte ich nicht gedacht.
Nee, ich hätte auch gedacht, so, dass das für Sam Laidlow ein Jahr war, wo er sagt, so, ja gut, das muss ich insgesamt abhaken, sozusagen.
Ja,
ne?
Das schon, aber weiß ich nicht, ob da vielleicht auch reinspielt, dass halt die Austragung davor in Nizza Weltmeister geworden ist und da irgendwie mehr dann von sich erhofft hatte oder das irgendwie zu wiederholen. Natürlich, aber ich glaube, nach so einem Jahr, wo ja in der ersten Jahreshälfte gar nichts lief und dass man dann noch so, also 5. Platz bei der WM.
Ja, interessant,
noch,
also, ne? Aber also auch da irgendwie, auch wie so viele, irgendwie kurz vorher nochmal krank geworden und dann...
Stimmt, das wollte ich gerade sagen. Ich habe es kurz irgendwie aufgeblitzt, dass er war krank, ne?
Ja.
Noch in der Rennwoche.
Ja,
irgendwie.
Genau. Und dass dann doch zu schwierig war, das zu verarbeiten.
Ja, aber dann trotzdem immer noch, dann noch 5.
Ja,
zu werden.
Ja, eben, genau, ne? Aber... Ja, er hat es dann halt auch gesehen. Aber fand es ja interessant, er hat gesagt, damit endet das ganze Ding, dass er gesagt hat, er hat direkt als eine der ersten Amtshandlungen auf seinem Zimmer hat er quasi einen Vertrag mit sich selber gemacht, unterschrieben, in dem er gesagt, dass er in 2026 wieder Weltmeister wird. Ja, finde ich gut.
Sehen wir dann, ne?
Ja, lass uns da mal drüber sprechen. Wir haben, das ist so ein kleiner Spoiler auf unsere kommende Ausgabe, haben wir so ein paar Hot Takes in den Raum geworfen. Und der eine beschäftigt sich mit Sam Laidlaw und der Autor spricht hier gerade. Ich glaube tatsächlich, dass und da muss man sich, glaube ich, nochmal wieder dran erinnern, dass ein fitter und gesunder Sam Laidlaw nur sehr, 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 sehr schwer zu schlagen sein wird auf der Langdistanz. Da bin ich bei ihm, sage ich jetzt mal so. Ja. Ich glaube schon. Also es ist, ich weiß auch, warum du skeptisch bist. Du spielst auf die Laufleistung an, ne?
Ja, aber jetzt kommst du wahrscheinlich um die Ecke und sagst, oh, er hatte aber so ein gutes Laufjahr und er wäre eigentlich noch beim Ironman Western Australia gestartet und wäre da 2:28 gelaufen, weil er so eine gute Laufleistung in diesem Jahr hatte, und bis er sich verletzt hat, und er möchte sogar im nächsten Jahr in einen Marathon laufen, vielleicht den Barcelona-Marathon.
Nee. Ich glaube tatsächlich, dass er das gar nicht braucht. Ich glaube, er braucht eine gute Laufleistung reicht ihm. Ich glaube, er braucht, ein fitter Sam Laidlaw hat nach dem Radfahren so viel Vorsprung, dass er einen guten Marathon nach Hause laufen kann. Aber das werden wir sehen. Das ist Spekulation, das ist alles noch Zukunftsmusik.
Ich glaube, ein fitter Sam Laidlaw läuft immer noch 5 Minuten langsamer als alle Norweger.
Ja. Aber vielleicht hat er die auch auf dem Rad schon so kaputt gefahren, dass die auch ihre Leistung nicht mehr abrufen können. Wer weiß.
Ja.
Das Verrückte ist, dass
es... Klingt voll wie ein Hater, aber ich will das gar nicht.
Nee, aber das Verrückte ist, dass... Ja, wir wissen das ja alle nicht. Es ist ja alles nur Spekulation. Aber es wird, finde ich, immer... Ja. Also dadurch, dass wir das jetzt ja quasi diesen Beweis bekommen haben, 3 Norweger auf dem WM-Podium, ist das nicht nur eine theoretische Möglichkeit, sondern das ist für die ganze Konkurrenz eine reelle Gefahr. Ne? Also die ist da. Und als Fan kann man sich damit auseinandersetzen, dass man sagt, okay, die 3, die sind schon mal irgendwo da vorne. Und dann kommt der ganze mega starke Rest, die auch alle Weltmeister werden wollen. Ne? Und das auch ja schon... zum Teil schon waren, wie Laidlaw, wie Lange, kurz davor waren, wie Ditlev, ne, und die es neu werden wollen, wie Van Riel, die ganz neu dazugekommen sind, wie Jonas Schomburg. Das sagen wir natürlich immer, ja, jedes Jahr, das wird die spannendste Saison, aber nächste Saison wird richtig krass. Also vor allen Dingen bei den Männern, bei den Frauen, finde ich, ändert sich nicht wirklich viel an der Konstellation, glaube ich, aber hier... Da kommt dann schon nochmal das eine oder andere ins Spiel.
Ja, bei den Frauen ist halt immer noch dieser Split zwischen T100 und Ironman da, finde ich, weil wir wissen natürlich jetzt noch nicht, wer wo an den Start gehen will, wer macht Pro Series, wer macht T100. Ja. Ich bin aber mal der Meinung, dass Kate Wolf keine Langdistanz machen wird. Sage ich jetzt einfach mal so, wir spielen einfach mal mit dem Szenario, die wird auf jeden Fall schon mal nicht bei der Ironman WM an den Start gehen. Und dann hast du halt einfach nur diese Kandidatin, wie schon in diesem Jahr, Lucy Charles-Barkley, Taylor Knipp, Cat Matthews, Laura Philipp, Sylvia Lovstedt. Und dann kommt für mich die einzige Kandidatin, die dann noch spannender wird, ist Julie Durand, die dann noch dazu kommt, die im vergangenen Jahr ja Hawaii nicht machen konnte. Das ist so irgendwie so die einzige, die für mich nochmal so ein bisschen, ich will nicht sagen Leben, aber schon irgendwie da reinbringt.
Ja, total. Also das ist wirklich das große Fragezeichen. Ne? Die hätten wir zu gerne in dieser Hawaii-Konkurrenz gesehen. Um da halt auch in einem sehr, sehr gut, in einer guten Form zeigen zu können, ob das wirklich nochmal durchgewirbelt wird dann, ne? Das wird auf jeden Fall, ja, das wird das Fragezeichen bei den Frauen so. Aber ich glaube tatsächlich so, dass das Feld bei den Männern nochmal deutlich größer ist. Aber ja, wir werden sehen. Wir werden auch gucken, ob neue Namen dazukommen. Wahrscheinlich nicht so viele wie dieses Jahr, ne? Wo dann doch der ein oder andere Kurzdistanzler sich dann wirklich von der Kurzdistanz verabschiedet hat und gesagt hat, so, nee, ich wechsle darüber. Meistens ist es ja so, in diesem einen Jahr nach Olympia, wo das eben möglich ist.
In diesem Jahr schon nicht mehr.
Genau.
Der Qualizeitraum für LA beginnt in diesem Jahr. Und Hayden Wild hat ja alle herausgefordert im Zielinterview in Katar. Matty Hauser und Vasco Villasa, Miguel Hidalgo, dass sie doch mal auch zu T100 gehen sollen. Aber ich glaube, dieses Jahr nicht.
Ja, keine Ahnung. Mal sehen, ne? Also ich glaube, Hayden Wild wird es schon durchziehen. Der wird beides machen.
Ja.
Ne? Und vermutlich auch bei beidem erfolgreich sein. Das hat er ja schon Anfang des Jahres, sagen wir mal, angedeutet oder gezeigt, dass er das kann. Dann kam sein schwerer Unfall. Von daher... Ja, aber es wird nicht so viele geben, die das können. Nee. Ja.
Der Cassano Bourgrand ist jetzt auch schon viel TT gefahren, habe ich gesehen. Also keine Ahnung, was da noch kommt.
Ja, nur, ich meine, ja, keine Ahnung. Ja, man wird sehen. Also das wird, werden wir an anderer Stelle nochmal das ganze Jahr diskutieren, wer wo startet, wenn man weiß, ja, wer sich so, sagen wir mal, bekennt zu den einzelnen Serien. Ich glaube, das wird auch nochmal deutlicher, glaube ich, als dieses Jahr. Wobei, ja, mit den Vertragsathleten gibt es ja nicht mehr dann in dem Sinne bei der T100. Schauen wir mal. Aber es gibt sicherlich ja die Spezialisten, denen das da leicht von der Hand geht, sage ich mal, die werden ja aus finanzieller Sicht, ja, sollte man, kann man das schon machen, wenn man dann da auch erfolgreich ist. Das ist natürlich immer Voraussetzung.
Und wenn man dann auch Lust auf was Längeres hat, ist es, glaube ich, auch einfacher bei nur 4 Rennen bei der T100, die man dann machen muss, um für die Gesamtwertung in Frage zu kommen, nochmal vielleicht eine Langdistanz einzustreuen.
Ja. Ein viel beachtetes Video auch noch, was mich emotional auch so ein bisschen gepackt hat, war das Hose runterlassen von Daniel Beckegaard, der verkündet hat in seinem Video, dass seine Hauptsponsoren ihn haben fallen lassen, ihn sozusagen, so drückt das auch aus, gekündigt haben, weil er einfach nicht konkurrenzfähig genug war nach einem, ja, auch nach einem weiteren solchen Jahr, verletzungsbedingt, krankheitsbedingt, und der jetzt da steht, ohne dass ja sein großer Radsponsor und sein großer Helmsponsor oder Getränkesponsor, wie man es nennen will, ja, keine Kohle mehr da lässt. Ne? Und das hat mich deswegen gepackt, weil das wirklich so, ich habe Daniel Beckegaard das erste Mal getroffen bei der WM in St. George. Und da war er voller Zuversicht, dass er richtig, richtig oben angreifen kann. Ne, dass der Weltmeistertitel das Ziel ist, was realistisch ist. Und er hat damals diesen mega coolen Satz gesagt. Ich habe ihn gefragt, bist du bei der Pressekonferenz vorm Rennen? Und er hat gesagt, nee, vorher nicht, aber danach. Das fand ich gut. Also das war so dieses Selbstverständnis. So, ne? Zu dem Mann, der jetzt da sitzt und gesagt hat, als ihm quasi die Nachrichten erreicht hat, dass eben Canyon und Red Bull ihn nicht weiter unterstützen, er gesagt hat, ey, ich muss meine Karriere beenden, ich kann nicht weitermachen. Mhm. Das fand ich krass. Von dieser absoluten Zuversicht zu den größten Fragezeichen, die man haben kann. Und da bin ich sehr gespannt, wie das da jetzt weitergeht, weil er gesagt hat, okay, er nimmt jetzt alle mit, er fängt jetzt quasi wieder von vorne an sozusagen und ja, will ganz offen sein und will zeigen, ja, wie der Weg da auch wieder rausführen kann. Bin gespannt, ob ihm das gelingt. Sportlich gab es ja schon mal so das ein oder andere, an das man anknüpfen konnte dieses Jahr. Ne? Also T100 war schon mal auf dem Podium. Ja, dann auch auf der Langdistanz auch schon wieder in Nähe der Weltspitze, aber eben dann doch nicht ganz. Frankfurt war eigentlich ganz gut unterwegs, bis er dann irgendwie mit Magenproblemen ausscheiden musste. Dann wollte er es übers Knie brechen, das hat dann auch wieder nicht geklappt. Mal gucken, zu was er dann in der Lage ist in der nächsten Saison.
Ja, also 2024 hat er schon ein ziemlich beschissenes Jahr, bis auf den dritten Platz in London, den du angesprochen hast. Dann hat sich auch herausgestellt, dass er einen Bandscheibenvorfall hatte. Ich glaube, jetzt hinterher spricht er sogar über 2 gerissene Bandscheiben. Also schon nicht ohne und auch was nicht einfach so heilt irgendwie, sondern er sagt, womit er auch den Rest seines Lebens irgendwie umgehen muss und alles darauf irgendwie anpassen muss, also Reisen, Training und Alltagstätigkeiten. Und ich glaube schon, dass das auch mental ziemlich viele Körner kostet, vor allem wenn du erst nach der Saison dann weißt, woran es überhaupt gelegen hat und du fragst dich das ganze Jahr, was ist los, warum läuft es einfach nicht. Und dann hast du diese Zuversicht für 25, dass es besser wird und dann auch mit neuem Trainer, ist ja dann wieder mit Philipp Seib zusammen, hat er ja trainiert, beziehungsweise er wurde von ihm trainiert, er hat nicht mit ihm zusammen trainiert. Und dass es dann aber auch irgendwie nicht fruchtet. Also es gab ja schon diesen Lichtblick beim Ironman Texas dann, wieder mit dem 4. Platz und der Quali für die WM. Und danach aber halt wieder nicht. Und das zerrt dann halt schon, vor allem wenn dann 2 sehr gute Triathleten, der T100-Weltmeister und der T100-Vize-Weltmeister von den gleichen Sponsoren gesponsert werden und du siehst halt, wie deine Leistung abnimmt und dann dich ja wahrscheinlich auch mit logischer Konsequenz einfach die Sponsorenverträge dann gekündigt werden.
Ja, 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 aber das ist vor allen Dingen auch, da, weil das so, ja auch, also jetzt, er war ja auch wirklich schon mehrere Jahre bei denen, ne? Ja. Also dass da denkt man eigentlich immer so, ja, das ist ja Kontinuität und dann, ja, aber ja, klar. Es ist am Ende dann auch ein Geschäft und er verdient damit sein Geld. Das ist, er redet auch von seiner Firma, also quasi, ne, er ist sein Unternehmen. Finde ich immer hart, das zu sehen. Das, aber sowas macht einem dann immer noch mal deutlicher bewusst, so, ne, wie das, wie es dann eben aussieht, wenn man ja sich nicht nur Profi nennt, sondern eben auch mit allem, was dann da mitkommt, ja, ne, und dass es eben ja zum Geldverdienen da ist, das Profi-Dasein. Und das fand ich ein krasses Video und ja, aber auch krass ehrlich so.
Den besten Satz fand ich, entweder ich werde Weltmeister oder ich gehe bankrott.
Ja.
So ist es.
Ist hart. Also, ja. Man wird sehen, was die Saison bringt. Bei einem interessanten Namen, du hast, glaube ich, die Meldung geschrieben auf trimark.de, der auch mit den Worten get back to effing work auf sich aufmerksam gemacht hat. Die Rede ist von Thomas Rodriguez Hernandez. Ja, der große Überraschungs-Erstplatzierte beim Ironman Texas in 2024 und der danach als ja, Doper entlarvte Sieger, der dann nicht mehr der Sieger war, sondern Patrick Lange, hat tatsächlich seine Sperre abgesessen im Sommer. Also ja, ein bisschen ist es noch hin, aber er zählt quasi auf Instagram die Tage und die Wochen, bis er wieder loslegen kann.
Das hat er auch schon von vornherein so gesagt. Also direkt als er gesperrt wurde, meinte er auch, ja okay, dann komme ich halt in 2 Jahren wieder. Das ist ja nicht so wie bei Colin Chartier, der ja dann gesagt hat, der dann auch das Doping zugegeben hat und meinte, ja, war komplett scheiße von mir, das zu machen und ich bin raus. Ich habe keine Zukunft mehr in dem Sport. Mhm. Wo man ja noch so ein bisschen Sportsgeist vielleicht dann auch, je nachdem wie oft man das bei einem Doper sagen kann, dann, ja, aber wo man das noch spürt und halt nicht einfach so.
Das wird wahrscheinlich hart diskutiert oder kann man auch diskutieren.
Ja, das kann man auch diskutieren, ja, genau, aber ich finde es trotzdem noch ein sportlicher Move, so dann zu sagen, okay, ich habe versucht mit illegalen Mitteln zu gewinnen.
Ja, die Frage ist halt immer, genau, das war mal ja die große Frage bei Colin Chartier, sagt er wirklich die Wahrheit, dass er sich das alles selbst besorgt hat oder schützt er Hintermänner? Das weiß man bis heute nicht und ich finde, das ist halt auch immer das Problem. Bei Dopern gilt halt das, was unsere Eltern uns vermutlich beigebracht haben. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Das ist halt einfach so und der muss damit leben, dass es angezweifelt wird, was man sagt. Selbst wenn es vielleicht die Wahrheit ist, werden da immer Fragezeichen dahinter sein. Aber du hast es gesagt, er hat sich aus dem Sport zurückgezogen. Jetzt springen wir mit den Namen so ein bisschen hin und her. Das Interessante ist bei Colin Chartier tatsächlich, dass er auch angekündigt hat, dass er sportlich wieder aktiv sein will. Erstens ist er Coach mittlerweile, er trainiert Leute. Und er will selbst beim Lead World 100 starten als Läufer. Und will wieder, ja, will zeigen quasi, dass er besser sein kann, als er es jemals war, weil er quasi zu sich selbst zurückgefunden hat. Und du hast gesagt, bei Hernandez ist es komplettes Gegenteil. Der hat es bestritten und hat gesagt, nee, war nicht so. Die Medien schreiben sowieso, was sie wollen. Und ich acker durch sozusagen und dann werde ich zurückkommen und dann werde ich es euch zeigen. Wird spannend, auch wie er aufgenommen werden wird in der Szene.
Ja, oder ob er einfach komplett ignoriert wird. Also ich glaube, das wäre der schlauere Move, es einfach zu ignorieren, anstatt dann noch irgendwie groß drauf rumzureiten, weil, ich weiß nicht, so jemanden muss man auch einfach nicht ernst nehmen. Und ich glaube auch, selbst wenn er jetzt sauber ist und Rennen gewinnt, da sagt ja keiner, ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, aber das wird dann, der ist halt wirklich, der ist anders drauf, ne? Der geht dann auch raus, ne? Und ja, ist offensiv und wird das allen aufs Brot schmieren. Ich bin wirklich auch, also erstens bin ich mal gespannt, ob er überhaupt Rennen gewinnen kann. Das wird sich ja dann zeigen, wenn er wieder zurück ist, ob er dazu überhaupt in der Lage ist. Das wird man dann sehen. Aber das wird auf jeden Fall was wir im Sommer, glaube ich, nochmal reden. Vielleicht werden müssen, wenn er irgendwo gewinnt. Schauen wir mal.
Vielleicht ein Kandidat für die T100 Wildcards. Hotshot. Ab Juni.
Ja, wir werden sehen. Also das auf jeden Fall zwei sehr interessante Fälle, sage ich jetzt mal, die wieder aus der Versenkung sozusagen zurückkommen. Und mal gucken, wo dahin die Reise geht. Bei den Deutschen ist es noch ein bisschen ruhig, finde ich. So, man hört noch nicht so richtig viel, wo man angreifen will.
Ja, also ich glaube, jeder zweite deutsche Triathlet hat irgendwie einen Silvesterlauf gemacht, aber ansonsten ja, ist halt Januar, ne? Und guck mal, hast du mal rausgeguckt, da ist eh nicht viel mit, auch wenn viele schon irgendwie in der Sonne sind.
Ja, aber ich wollte sagen, die Trainingslager, ne? Patrick Lang ist auf Mallorca, Laura Philipp ist in der Schweiz, da ja, geht
da
schon
auch, eine. Da ist ja, noch mehr Schnee.
Ja, aber das nutzt sie ja, die kennt sich da ja aus mit ihren Skiern und so.
Das ist richtig.
Das wird alles genutzt. Aber du hast es, ja, du hast es angesprochen, ne? Das kriegt man dann auch so auf Social Media mit, ne? Patrick Lange hat auf Mallorca in Alcudia gewonnen. Das war aber schon ganz schön flott, fand ich. Ja. Das sah ordentlich aus.
2,54er Schnitt für 7,5 Kilometer, 21,41.
Locker nach Hause
gehen. Ich habe mir gerade das Reel angeguckt, noch was er bei Insta gepostet hat. Das ist einfach. Es ist immer wieder schön, Patrick Lange schnell laufen zu sehen. Das könnte ich mir den ganzen Tag angucken.
Ja, und man es ist ja quasi immer schnell, wenn er läuft.
Aber
auch
selbst so schnell.
Wenn der Rest des Rennens nicht gut gelaufen ist, dann ist er ist ja das die Konstante. Ja, Patrick Lange ist natürlich die große Frage, ne? Die Rückkehr nach Hawaii für ihn, ja, die letzte Chance sozusagen, sich als deutscher Triathlet nochmal abzusetzen, ne? Und wenn ihm das gelänge, da den vierten Titel zu holen, das wäre... Ja, es wäre ein Alleinstellungsmerkmal, was er dann erlangen könnte. Und das wird ganz, ganz spannend dieses Jahr. Ist er dazu in der Lage? Man wird sehen. Ich tippe erstmal, ich sag da erstmal gar nichts. Ich warte erstmal ab.
Du hast noch 10 Monate Zeit.
Aber es wäre natürlich auch wirklich überhaupt nicht das erste Mal, dass ein Jahr ganz schwierig anläuft für ihn und er am Ende noch viel da rausholen kann. Wird man sehen. Aber ich fand das jetzt fand das jetzt schon ganz schön spannend. Du hast gesagt, eben dieses sich stellen. Patrick Lang ist ja nur ein Beispiel. Jan Stratmann, Frederik Funk auch unterwegs gewesen und so. Und da muss man sagen, eigentlich als Läufer muss man dann ja, oder als Triathlet muss man ja vielleicht, wenn man nicht so zu den Überläufern gehört, auch damit leben müssen können, dass es hochspezialisierte Läufer geht, die einem dann zeigen, dass es nochmal schneller geht, wenn man nur läuft, in Anführungszeichen. Ne? Das ist ja auch wo man sich dann erstmal stellen muss, ne? So nach dem Motto, du bist Profi, ist ja interessant. So. Finde ich. Also wir können ja nicht davon ausgehen, dass man da gewinnt. Nee. Ich meine, Patrick Lange ist es jetzt gelungen und manch anderem auch. Ist halt immer die Frage, wie groß ist die Konkurrenz, aber ja. Ist auf jeden Fall immer, finde ich, immer schon ganz interessant.
Wenn du gegen Profiläufer über so Strecken 3-5 Kilometer laufen musst, dann ist so, hast du als Mitteldistanz-Triathlet halt auch, Mittel- und Langdistanz-Triathlet ist einfach keine Schnitte.
Genau, du bist aber dann ja vielleicht, musst dich dann in Gefilden rumkämpfen, in denen du normalerweise vielleicht nicht zu Hause bist. Deswegen finde ich das ganz, ganz spannend, dass sie sich dem aussetzen. Aber das ist wahrscheinlich wieder so ein Mentalding, wie man da eben rangeht, so an die Saison.
Ja, einfach nicht, also einfach... Temporeiz und ich glaube nicht, dass man damit
Wettkampfgedanken an... Du bist dazu sehr Sportwissenschaftler.
Ich glaube nicht, dass man zu einem Silvesterlauf geht, um da Silvesterlauf, dann lieber Ironman WM.
Da musst du dir auch keine Startnummer ranmachen, wenn alles egal ist.
Ja, aber dann ist ja, darum ist es ja wieder ganz geil, so einen Lauf zu machen, weil du das einfach mit Leuten zusammenlaufen kannst und vielleicht nochmal dich ein bisschen mehr pushen kannst, als einfach so im Training, wenn jemand vielleicht mit dem Rad, wenn du Glück hast, neben dir herfährt oder du ganz alleine bist.
Na gut.
Dann machst du lieber einen schnellen Lauf und dann ab in die Eistonne.
Oder Watt.
Oder Watt.
Ja, okay. Von wem ich noch wirklich noch gar nichts gehört habe, ist Jonas Schomburg. Tatsächlich. Außer, dass ich nochmal, der sich quasi so Ende des Jahres nochmal verabschiedet hat, aber wenn wir da mal vielleicht kurz drüber, also ist natürlich noch zu früh, um Prognosen zu machen, aber der hatte natürlich eine ganz wilde Saison hinter sich. Ne? Wenn du überlegst, als am 15. Februar WTCS in Abu Dhabi bis dann World Championship, Triathlon World Championship Final in Katar, T100, 12. Dezember. Also ist quasi einmal komplett durchgezogen, als Kurzdistanzler angefangen, dann Langdistanzler geworden, dann T100, Star irgendwie nebenher noch einmal aufs Podium gekommen in Spanien. Dann Weltmeisterschaften wieder, also Vierter bei, das ist, da war eigentlich, es wirkte so von der Hand in den Mund, würde ich mal sagen. So, ne? Also immer, also er hat ganz viel reagiert das Jahr über. Ne? Ja. Zweiter geworden in Rot noch zwischendrin auch noch.
Ja, ich glaube, du hast von dem nichts gehört, weil er noch mit Muskelkater auf der Couch liegt. Der muss sich noch erholen.
Ich glaube, Jonas Schomburg kennt das nicht. Der weiß nicht, was das bedeutet, Muskelkater. Aber ich bin extrem gespannt, wie er seine kommende Saison strukturiert und welche Schwerpunkte er legt. Also ich glaube, es liegt ja auf der Hand, dass man gesehen hat, dass er auf der Langdistanz quasi von 0 auf 100 in der Weltspitze angekommen ist. Wie er das strukturiert? Geht er die Pro Series an? Lockt ihn dann vielleicht doch T100 ausgeruht? Bin ich sehr gespannt, ob man diesen Spagat wirklich erfolgreich machen kann. Martin von Riel,
ich glaube, in diesem Jahr vielleicht sogar ein bisschen realistischer als noch im vergangenen Jahr. Einfach weil die Anzahl der Rennen eingedampft wurde. Aber dann kommen halt auch trotzdem immer noch die Reisen dazu, ne? Die man sonst vielleicht in einem normalen Saisonaufbau nicht machen würde.
Ja, und ich meine, da war ja alles andere als normal. Ich meine, der Einstieg war ja wohl so geplant, ne? Südafrika mal machen, mal gucken, da mal hinfahren, die Quali holen und dann mal schauen, so, ne, wie sich das Jahr weiterentwickelt. Und dann, ja, wir erinnern uns alle an Frankfurt und Rot, diese Kombi, die wirklich wild war. Ne? Und fast zum Sieg in Rot geführt hätte. Ne? Das war schon krass. Und dann, ja, eben die Auftritte am Ende, ist dann auch so ein bisschen, aber sagen wir mal, die Luft ausgehen bei Jonas Schomburg bedeuten dann immer noch Top-10-Platzierungen. Ne? Also das ist, ja. da war alles andere. Und ich finde das so beeindruckend, dass er das einfach so zum Schulterzucken, ne? Ja, ich mache schon lange Triathlon. Viel Erfahrung, ne, hab schon alles so, kratzt mich nicht so richtig, ne, so, das ist ja so, so geht er da ja ran, ne, und nicht, da bin ich gespannt, wie er das dieses Jahr macht, also ob er da wirklich auch so ein, jetzt irgendwann demnächst rauskommt und so ein ganz durchstrukturiertes Jahr hinlegt, wo er sagt so, das sind meine Hauptziele, da will ich erfolgreich sein, das will ich gewinnen und mal gucken, da werden wir ein Auge drauf haben. Und mit wem wir schon gesprochen haben, ist Mika Not. Der, bei dem ist das eigentlich einer, der bei dem es klar ist. Ne? Der sagt, ich gucke auf die T100, das kann ich, da bin ich erfolgreich, da werde ich weiter am Start sein. Mit dem Ziel, Ironman-Weltmeister zu werden. Aber ohne Stress. Jetzt noch nicht dieses Jahr und mal gucken wann, aber nicht so schnell. Erstmal nochmal T100.
Ja, logische Schlussfolgerung irgendwie. Na, auch wenn ich es mir ein bisschen anders gewünscht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich möchte ihn auch auf der Langdistanz sehen. Also einfach, weil ich wissen will, zu was er da in der Lage ist. Ja. Das ist tatsächlich eine ganz, ganz, ganz spannende Frage. Aber ich finde, er hat sich da richtig gut im, der Kollege Bengt hat da mit längerem Lieben gesprochen und er hatte ein interessantes Zitat, dass er gesagt hat, kurzfristig nutze ich noch die Möglichkeiten der T100 aus, noch, finde ich auch gut, da ich absolut konkurrenzfähig bin und es macht einfach Spaß, wenn ich die Entwicklung der Serie persönlich kritisch sehe. Weil er sagt, mich reizt es nicht sonderlich, in die Wüste zu fliegen und von null Zuschauern ein Rennen zu bestreiten. Ich bleibe da einfach flexibel und entspannt. Ich habe keinen konkreten Plan, wann ich auf die lange Distanz gehen möchte, aber es reizt mich schon, gerade auch wegen des Kontrasts zu den T100-Rennen. Und er sagt aber auch, ich muss nichts überstürzen, weder sportlich noch finanziell. Das muss man doch erstmal sagen können. Das hat er sich halt richtig, richtig spektakulär gut erarbeitet, diese Position, ne? Also ich meine, weil er hat ja halt natürlich auch diese gesundheitlichen Rückschläge gehabt mit Verletzungen, wo er ausgefallen ist und so, aber immer wieder so zurückgekommen, dass er immer schlagkräftig, ne, immer in Podiumnähe oder immer auf dem, ne, aber auch wenn, selbst wenn es zu den Siegen in der T100 nicht gereicht hat, dann eben doch zu diesem Punkt, von dem er sagen kann, ja, ich habe genug verdient, sodass ich nicht sagen muss, ich muss jetzt irgendwas machen, sondern ich kann mir das alles in Ruhe angucken. Und ich bin extrem gespannt, wann der Punkt sein wird, wo er sagt, jetzt ist es soweit, jetzt melde ich mich an, jetzt bin ich am Start. Was glaubst du, probiert es? Weiß ich nicht.
Ist die Frage, also ich weiß nicht, ob man das noch sagen kann, aber ist die Frage, ob man irgendwann auch mal den Sprung dann verpasst, ne, auf die Langdistanz zu wechseln.
Ja, aber ein bisschen Übung braucht man dann vielleicht schon. Ja. Ne? Wobei andere haben es auch schon gezeigt, dass es nicht unbedingt nötig ist. Ne? Dass es eigentlich auch, ja, anscheinend auch kein Hexenwerk ist, wenn man einen Schomburg anguckt, wenn man Martin van Riel anguckt. So, ne?
Ja, oder auch die Norweger damals.
Ja, Kasper Stornes, ne? Der wird Weltmeister. So. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Es wird ganz, ganz, ganz viele Folgen geben dieses Jahr, wo wir genau gucken auf die Rennen, auf die Konstellationen. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein schönes Jahr. Damit sind wir doch eigentlich, haben wir doch mal die erste Folge hier eingetütet. Und ich drücke allen, die dieses Jahr sich was vorgenommen haben, die Daumen, dass sich das gut umsetzen lässt, dass man gut reinkommt, ohne Stress. Wir müssen alle den Mikanot in uns finden. Keine Hektik, nichts überhasten. Es kommt schon, wenn es kommen soll. Geduldig bleiben und fleißig trainieren, dann wird das schon.
So ist es.
Also, vielen Dank fürs Zuhören. Für alle Aktualitäten kann man natürlich trimark.de folgen, sollte man unbedingt. Da lest ihr dann auch, wer, wann, wo, wie an den Start geht. Und wir bleiben dabei. Macht's gut. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
Tschüssi.